Moin Lena.
Moin Marie. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt überraschend kommt, aber stell dir vor, ich würde gern kurz über die Champions League sprechen.
Nee, Simulation. Wer bist du? Wer sitzt mir hier gegenüber und was hast du mit Lena gemacht?
Ist ja schon seit längerem klar hier in diesem Podcast, dass die Champions League uns so ein bisschen verloren hat, nicht nur aufgrund ihrer Reform, sondern auch schon davor ein bisschen dieses Klein gegen Groß und mit Groß ist vor allem Geld gemeint und zwar Geld aus dubiosen Ecken der Welt. Das ist irgendwie nicht mehr so unser Ding gewesen seit langem. Aber ich würde einfach gerne mal ein paar Lorbeeren einheimsen, die ich verdient hätte für einen Call, den ich schon gemacht habe, als es um das Thema Reform ging. Und wenn hier noch jemand ein bisschen Champions League geguckt hat, dann war es das ja schon du.
Ja.
Das Was stimmt. Hast du denn so geguckt?
Die Konferenzen tatsächlich. Und ich muss sagen, ich hatte wieder so ein Gefühl, wie als es diese 18er-Konferenz gab. Weil, und das war meine Beobachtung zu dem Spieltag, die ich jetzt einmal ganz frech einschneide. Also ich weiß nicht, was los war, aber Verteidigung ist nicht mehr in, oder? Also so der ganze Spielstil geht nicht mehr in die Richtung bei diesen ganzen hohen Ergebnissen. Ich habe beim Gucken komplett den Überblick verloren. So, also man braucht ja gar nicht mal über das 7:2 von PSG reden, so, aber Eindhoven 6:2, Barcelona 6:1, so, dann Newcastle 3:0 ist ja schon langweilig, Chelsea 5:1, hier Liverpool 5:1, Bayern 4:0, also das... Ich dachte mir nur beim Schauen, okay, wir versuchen einfach immer die meisten Tore zu machen und hinten ist shit egal.
Ja, jetzt hast du mir meinen Punkt so ein bisschen weggenommen.
Oh, scheiße, sorry.
Denn die Spur, die du da hast, die hat auch der Kicker gerochen und einen Artikel veröffentlicht mit der Frage als Titel, warum gibt es so viele Champions League-Kantersiege wie nie? Und ich dachte mir so, Captain Obvious ist unterwegs. Was war das große Bedenken, was nicht nur ich, sondern auch Lorbeeren jetzt verteilt, viele andere geäußert haben vor der Champions League-Reform, wenn du so einen Kackformat hast mit irgendwie mehreren ultra-reich gesponserten Clubs und dann so ein paar kleinen in so einer Riesentabelle. Na, es werden Leute abgeschossen auf dem Fußballplatz, so. Und dann da zu sitzen und das so investigativ auf die Bühne zu bringen, wie der Kicker gerade, hat mich einfach nur belustigt, weil für mich war das die logische Konsequenz und der Grund, warum die Champions League für mich einfach nicht mehr relevant ist.
Verständlich bei einigen Partien auf jeden Fall, aber das eine oder andere war schon dabei, wo ich mir dachte, es muss auch bei ein paar Partien mit dem Spielerischen zusammenhängen. Also da... Weiß ich nicht. Einige hatten wirklich keinen Bock mehr zu verteidigen, hatte ich das Gefühl. Aber safe natürlich ist das die
Konsequenz. Es sind ja auch super viele Spiele. Also das ist ja dieses künstlich aufgeblasene Ding in dieser Tabellensituation der Champions League in dieser Vorrunde, dass du einfach mehr Spiele hast, damit gewisse Clubs mehr Geld verdienen und am Ende des Tages diese Tabelle dann einfach mehr Spiele gefüttert bekommt, damit sie am Ende so aussieht, wie man sich das wünscht. Nämlich, dass die Clubs, die halt eh die Nase vorn haben, über lang, denn über kurz kann natürlich auch mal der Underdog siegen, aber über lang in dieser Tabellensituation mit diesen mehreren Partien setzt sich ja dann häufiger der Favorit durch. Und das ist ja ein selbst erfundenes Konstrukt von denen, die sich ja durchsetzen wollen, nämlich die Clubs mit ganz viel Geld.
Ey, ich habe so Angst, weil ich sehe es halt kommen, dass das auch auf Nationalmannschaftsebene mit EM und WM so wird. Besonders mit WM jetzt, wo man einfach immer mehr Teams da einspeist, dieses Turnier immer größer macht, unter dem Vorwand, dass man da Teilhabe ermöglichen möchte. So am Ende des Tages, ja, vielleicht sind wir dort wieder ein bisschen privilegiert mit einem Team, was sich so gut wie immer qualifiziert, immer dabei ist. So, aber am Ende des Tages... Du machst es immer größer, es wird immer unübersichtlicher und wir haben ja eh diese Übersättigung am Fußballangebot. Und damit wird es garantiert nicht besser.
Ja, ich würde dieses Argument dann doch noch ein bisschen werten wollen, dass die Teilhabe für kleinere Nationen halt dann gegeben ist oder halt die Chance darauf einfach größer wird. Und das fühle ich schon, wenn du dann sowas siehst wie San Marino, die das erste Mal in einem Pflichtländerspiel Tore schießen, dass... löst dann halt was bei den Leuten aus und da gucke ich auch von außen einfach gerne drauf, wenn Leute dann so Spaß am Fußball haben. Aber die Teilhabe auf Fanseite verändert das ja null, denn die Tickets kosten ja trotzdem scheiße viel. Also wenn du dir anguckst, was jetzt bald ansteht da in Richtung Amerika, habe ich nicht so Bock drauf. Amerika aber gutes Sprichwort. Wir haben ja schon mal gequatscht letzte Folge über eine Spielverlegung, was die La Liga angeht. Die hatten ja vor, zwei Spiele in der Saison im Ausland stattfinden zu lassen. Und in zahlreichen Stadien wurde jetzt aber an den vergangenen Spieltagen ordentlich dagegen protestiert. Das Duell von Villarreal mit dem FC Barcelona sollte ja in Miami stattfinden. Dagegen wurde das protestiert. Auf zahlreichen Plätzen äußerten sich halt auch Spieler der Clubs mit ihrem Unverständnis für die Spielverlegung, indem sie die ersten, ich glaube, 15 Sekunden der Partie regungslos auf dem Platz stehen geblieben sind und erst danach halt das Spiel eröffnet haben. Und das Ganze hat so große Wellen geschlagen, weil eben auch dann, ich glaube, am Dienstag letzte Woche, Real Madrid tatsächlich Beschwerde beim obersten Sportrat des Landes eingelegt hat. Und das Ganze hatte dann Erfolg. Noch am Abend desselben Tages gab die La Liga bekannt, die Spielverlegung der USA zu revidieren. Das heißt, die La Liga-Spiele, zumindest das, was in die USA hätte gehen sollen, die bleiben erstmal in Spanien.
Ich hätte das nicht erwartet. Umso schöner zu sehen, dass halt der Protest auch wirklich was bringen kann. Und vor allem richtig toll, dass auch die Spieler sich angeschlossen haben, weil erwartbar war, dass die Fans sich wieder gut positionieren. Nur das loben wir ja immer wieder, dass sie die Einzigen sind, dass aus den Fanlagern so das Richtige kommt. Aber dass die Spieler dort mitgezogen haben, das macht einen einfach
Die haben
glücklich
da ja
von
auch keinen Bock
außen.
drauf.
Ja,
Es betrifft sie
natürlich.
ja auch direkt.
Ja, und klar kann man jetzt argumentieren, okay, vielleicht ist es auch einfach der Workload, auf den die keinen Bock haben und nicht wirklich das Prinzip, was dahinter steht. Aber ich sag mal so, solange es jetzt dem der Causa irgendwie dienlich ist, sei es drum. Ist okay für mich.
Ja. Ich glaube, in einem anderen Szenario, da können wir die Lorbeeren ganz klar in eine Richtung verteilen, nämlich in Richtung Fans. Und das vor allem an die Fans, die sich zur Schickeria zählen in München. Denn sie haben es wirklich geschafft mit ihren Protesten und vor allem dem, was die Proteste zur Folge hatten, nämlich einem krassen Medienecho. Und das muss man einfach so deutlich sagen, haben wir ja letzte Woche auch schon vor allem von weiblichen Personen aus gewissen Redaktionen angestoßen worden ist. Und dafür nochmal danke. Sichtbarkeit ist so wichtig bei diesem Thema. Und damit auch danke an die Ostkurve in Bremen. Da gab es auch nochmal einen Banner am Wochenende. Die Boateng-Hospitanz ist wohl geplatzt beim FC Bayern. Der FC Bayern hat sich dazu jetzt nicht ausführlich erklärt, aber es wurde dann auch einfach nochmal so eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben in dem Szenario, was man sich da irgendwie herbeigeschworen hat von medialer Hetzjagd so ein bisschen, dass Boateng dann gesagt hätte, der FC Bayern als Club sei ihm wohl so wichtig, dass er mit seinem Praktikum nicht so viel negative mediale Aufmerksamkeit erzeugen will und sich deswegen zurückzieht, als wäre er der Samariter der Situation und Geschichte. Aber eigentlich ist es ja überhaupt nicht so.
Vor allem war es halt völlig erwartbar. Also ich weiß nicht, wie verblendet man als Person Jerome Boateng da rangehen kann und sich denkt, nach allem, was bereits passiert ist, dass das gar keine Wellen schlagen würde. Und jetzt so zu tun, als würde man dem FC Bayern da irgendwie einen Gefallen tun, wie du schon meintest, das hat halt nichts mit Samariter zu tun. Das ist schlecht eingeschätzt von ihm selber, die Audacity zu haben, sich dort nochmal auf diese Bühne zu begeben und dort was machen zu wollen. Ich weiß nicht, dass sie da alle mit diesem Projekt auf die Schnauze geflogen sind. Das finde ich absolut richtig. Und da, wir bleiben bei unserem altbewährten Punkt. Es waren wieder nur die Fans stabil. Nur das.
Ja, absolut. Aber mich hat es irgendwie nicht überrascht, dass jemand, der ja auch gar keine Schuld sich eingesteht oder jemals irgendwie eine Art von Entschuldigung hat durchblicken lassen, immer noch so delulu ist zu glauben, dass er machen könnte, was er will.
Ja. Hast du leider recht mit, muss man sich eingestehen. Aber mir ist es schwer für mich, in diese Gedankenstrukturen mich irgendwie versuchen, empathisch reinzufuchsen. Ich kann das nicht. Das wird mir ein Rätsel bleiben. Und irgendwie bin ich auch froh, dass ich es nicht kann, weil dann zeigt das, finde ich, wenn man sich mit sowas nicht identifiziert, dass man es eben nicht so handhaben würde. Und das ist dann wiederum ein beruhigender Gedanke.
Ein vielleicht beruhigender Gedanke, mit dem wir weitermachen können, ist auch nochmal ein kleiner Exkurs in Richtung Strafverfahren in Sachen Fanprojekt Karlsruhe. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber berichtet und haben gesagt, wenn das Berufungsverfahren durch ist, dann melden wir uns nochmal. Es gab ja eine Klage der Staatsanwaltschaft gegen das Fanprojekt oder MitarbeiterInnen des Fanprojekts mit einem Vorwurf von versuchter Strafvereitelung. Und damals gab es ein Urteil von einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen. In Summe waren das so, ich glaube, rund 16.000 Euro. Das Fanprojekt hat aber Berufung eingelegt gegen das Urteil und eine Freisprechung gefordert. Valid in unseren Augen, würde ich sagen. Der Prozess fand jetzt statt am 16. Oktober und die drei Fanprojektmitarbeitenden erhielten eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage. Also schon irgendwie ein kleiner Sieg, würde ich sagen.
Ja, ich habe mir das durchgelesen und ich hatte so irgendwie so ein 50-50-Gefühl, als ich das gelesen habe. Einerseits fand ich es schade, weil ich habe das Gefühl, dass viele es jetzt so auslegen werden, als ob das eine Art Schuldeingeständnis wäre, was es ja faktisch überhaupt nicht ist, so nur weil man sich jetzt auf die Einstellung geeinigt hat, hat das nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie einer Schuld bewusst ist oder das zugibt. Aber andererseits kann ich es halt zu 100% verstehen, dass man auch froh ist, dass das vorbei ist. Ich meine, das sind drei Privatpersonen, um die es sich hier handelt, die sich plötzlich...
Ja, die müssen es auf jeden Fall nicht selber zahlen, das Fanprojekt wird da einspringen.
Ja, das safe, aber ich meine auch so die eigene und auch besonders die psychologische Belastung, die das so mit sich führt. Weißt du, du bist sozial engagiert in einem Fanprojekt. So, du machst einfach nur deinen Job, mit dem du, wenn du so etwas machst, wo du dich ja auch sehr mit identifizierst, was dir sehr viel bedeutet. Und dann landest du in so einem Prozess wegen sowas. Also nicht nur das Ungerechtigkeitsgefühl, sondern auch einfach das, das geht ja seit 2022, seit den Vorfällen. So, dass die froh sind, dass das endlich vorbei ist, kann ich absolut nachvollziehen.
Das glaube ich auch. Dass endlich vorbei ist, ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für eins unserer nächsten Themen. Wir gehen ein bisschen rein in die Bundesligaspieltage, zumindest von erster und zweiter Liga. Es waren natürlich wieder viele Fans unterwegs für Auswärtsspiele und darunter auch die vom FC St. Pauli. Und da gab es wirklich eine Maßnahme, da konnte ich nur den Kopf schütteln bei allen Sachen, die ich gelesen habe. Also nach und nach kamen da immer mehr Infos rein über das Vorgehen von BeamtInnen im Zusammenhang mit den Fans des FC St. Pauli, dass ich wirklich eigentlich den Glauben verloren habe, dass sowas einfach unter aller Augen stattfindet, aber die Fußballfans wieder die Bösen sind. Denn es waren, glaube ich, über 200 FC St. Pauli-Fans, die dann auch sogar einen Platzverweis erhalten haben für das Stadtgebiet von Frankfurt, darunter dann auch das Waldstadion, und die dann das Spiel einfach verpasst haben und nicht sehen konnten. Und diese polizeiliche Maßnahme, die begann schon in einer Umstiegssituation in, ich meine, in Hannover, wurde auf Wolfsburg-Fans getroffen.
Ja,
so rum.
Die auf dem Weg zu uns waren, genau.
Genau. Und da gab es wohl eine Zusammenkunft, die nicht ganz friedlich abgelaufen ist. Aber die Polizei hat sich dann trotzdem entschieden, die Fans weiterreisen zu lassen bis nach Frankfurt, statt halt die Leute rauszuziehen, die da aus der Reihe getanzt sind und halt wirklich rechtlich relevante Dinge getan haben sollen. Mehr wissen wir darüber auch nicht, wird da jetzt nicht von Fakten sprechen aufgrund der medialen Informationslage, die herrscht. Aber die haben dann in Frankfurt mit wirklich gefühlt einer Hundertschaft auf die gewartet am Bahnhof. Ich habe Fotos gesehen, da dachte ich wirklich so, boah, wenn ich da aussteige, dann würde ich glauben, so, keine Ahnung, was für ein Szenario spielt sich hier an diesem Bahnhof ab? Gibt es eine Bombendrohung oder irgendwie sowas? Aber es waren einfach nur ein paar Fußballfans, die angereist sind. Und denen wurde dann etwas in die Hand gedrückt, nämlich dieser Platzverweis, was für mich aussah, auch wenn da das Datum vom 25.10. drauf stand, also des Spieltags, als wäre das vorbereitet. Als hätte man sich das schon vorher überlegt, weil die haben einen Papierausdruck in die Hand bekommen. Und da kursieren auch Fotos von im Netz, zumindest auf Blue Sky, wo halt dieser Platzverweis draufsteht. Und das Ganze vom Polizeipräsidium Frankfurt vorbereitet, in meinen Augen. Also das kannst du doch nicht... Wer hat das denn vorbeigebracht? Haben die im Präsidium angerufen und dann hat das da irgendwer ausgedrückt und ist nochmal eben losgefahren? Also wenn sie da schon am Bahnhof auf die Fans gewartet haben, für mich sieht es aus wie, ich würde fast sagen, Schikane, dass die dann trotzdem noch bis nach Frankfurt reisen durften, statt dass die Polizei in Hannover schon gesagt hat, so, hey Leute, das war nicht okay, was hier abgelaufen ist am Bahnhof, was auch immer da abgelaufen ist, denn darüber gibt es ja kaum Infos. Dann müssen wir das hier jetzt einmal klären und alle, die nicht beteiligt sind oder nur zur falschen Zeit am falschen Ort, die können weiterfahren, aber können dann auch in Frankfurt ins Stadion.
Ja, und vor allem, wenn diese Zettel tatsächlich vorbereitet sind, dann ist das halt wieder Generalverdacht Fußballfan. So, und
Komplett.
es ist ja sowieso willkürlich gewesen, weil es sind niemals alle, die in diesem Zug waren, auch an den Unruhen, nenne ich es jetzt mal, in Hannover beteiligt gewesen. So alles, was ich dazu gesehen habe, waren irgendwelche Handyvideos, deshalb ich will mich gar nicht dazu äußern, was genau dort passiert ist. So, aber wie du schon meintest, ich kann ihm eigentlich nur hinzufügen, du hast mit allem recht, was du sagst. Lass das die hannoversche Polizei klären, sollen die rausziehen, die dort wirklich was auch immer gemacht haben, tatsächlich untereinander, von beiden Fanlagern, die werden dort behalten und der Rest soll zu den Spielen weiterfahren. Und nicht, du lässt die in den Zug steigen, in ein anderes Bundesland fahren und dort wird das dann irgendwie vor Ort geklärt mit einer Hundertschaft, die aussieht, als ob sie sich auf Krieg vorbereitet. Also weiß ich nicht, wo da die Logik ist.
Wo ist vor allem die Verhältnismäßigkeit? Wo? Ich glaube, St. Pauli ärgert es auch ordentlich. Die haben 2-0 aufs Maul bekommen von Frankfurt und ich glaube, die hätten die Fanunterstützung gut gebrauchen können.
Ja, weißt du, was am ärgerlichsten eigentlich an der ganzen Sache ist, dass die Medien jetzt wieder gefundenes Fressen haben, das total einseitig zu verkaufen. So statt für das auszugeben, was es eigentlich ist, eine Situation, die anders gehandhabt werden sollte. Und klar.
Und die auch kontrovers gelesen werden kann, aufgrund der Informationslage, die eben sehr dünn ist.
Exakt, klar gehört auch zur Wahrheit, da ist was vorgefallen am Bahnhof.
Ja, das leugnet ja auch niemand.
Und es waren Fußballfans beteiligt, auf jeden Fall. Und es muss echt nicht sein, nur weil da ein paar Pauli-Fans und ein paar Wolfsburg-Fans aufeinandertreffen, dass da in Hannover Krawall ist, safe. So. Aber das ist nicht das Einzige, was halt passiert ist. Und das wird halt nicht aufgearbeitet. Und das ist, oh, das ist so
Ja.
scheiße, Mann.
Es wird wie immer nicht die ganze Geschichte erzählt. Und das ist, glaube ich, das, was so nervt. Und es gab an diesem Wochenende auch noch ein Spiel, was für mich laut Ergebnis nicht die ganze Geschichte erzählt. Deswegen lass uns noch mal ein bisschen reinblicken in die Bundesliga, bevor wir über Werder und den HSV reden. Ich habe in Teilen was von Gladbach gegen Bayern mitbekommen. Und die Tatsache, dass Borussia Mönchengladbach, von denen wir ja, glaube ich, uneingeschränkt sagen können, ist aktuell, wenn du so die aktuelle Phase anguckst, formmäßig das schwächste Team der Liga, oder?
Ja, sagt ja auch wir gucken nicht auf die Tabelle, stimmt.
Noch
Aber die
nicht.
Tabelle
Deshalb
würde
wollte
uns
ich das
recht
einmal anders
geben.
abarbeiten. Die haben in der 19. Minute eine rote Karte für Castrop bekommen, das heißt in Unterzahl gespielt, und haben es trotzdem geschafft, bis in die 64. ohne Gegentor zu bleiben. Und das berichtet dieses 0 zu 3 irgendwie nicht. Vor allem, weil der FC Bayern echt Probleme hatte, in Richtung Tor was aus den Chancen zu machen. Denn am Ende war es Joshua Kimmich, der das 0 zu 1 erzielt hat. Und dieses 0 zu 3 erzählt für mich eben dann nicht die ganze Geschichte von dem, was da passiert ist.
Nee, zumal sie damit ja auch in Unterzahl weniger kassiert haben als unsere beiden Clubs zum Beispiel. Muss man ihnen schon irgendwo anrechnen. Da scheint auf jeden Fall Wille da zu sein, auch defensiv nochmal mitmachen zu wollen. Ich glaube, ich hätte das als Spieler nicht, wenn dort in der 19. schon eine Unterzahl wäre und es eh gegen die Bayern geht. Ich glaube, da müsste ich richtig viel mentale Arbeit leisten, um da nochmal was zu mobilisieren. Aber ich finde, dieser Kampfgeist hat sich auch schon gegen Frankfurt hervorgetan, als sie da noch dieses 4-6 da irgendwie fabriziert haben.
Also
Also die,
irgendwas lebt ja in dieser
ja,
Mannschaft.
das heißt, das macht es irgendwie noch kurioser, was da spielerisch abgeht. So, weil die geben ja
Ja.
nicht auf. Deswegen, also ich beobachte das mit ganz vielen Fragezeichen im Kopf, woran es hier liegen hat.
Was meinst du, würde Sandro Wagner die Antworten, woran es gelegen hat, nach dem 0-6 gegen RB? An ihm
Boah,
sicher nicht.
nee, nein, 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 er hat ja Kultstatus. So, er ist ja in Augsburger Bettwäsche zur Welt gekommen. Deswegen, an ihm kann es nicht gelegen haben. Ich weiß nicht, läuft ja überhaupt nicht. Also, es gibt so die ein oder anderen Vereine, die jetzt schon so eine richtige Negativwelle erleben. Das ist auch unter anderem Pauli, aber Augsburg besonders, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich wollte da eigentlich erst bei unserem Spiel zu kommen, aber ich konnte diesen Samstag gar nicht gucken. Und deshalb eine Frage in die Runde. Wer heiratet bitte am Spieltag? Das ist furchtbar. Ich musste Gast sein und ich kann das hier bewusst erzählen und drüber lästern, weil ich weiß, dass das Brautpaar nicht diesen Podcast hört. Aber bodenlos. Bodenlos. Ich habe mich in der Kirche wiedergefunden. Und Leute, ich muss, falls unsere Zuhörer hier teilweise gläubig sind, es tut mir sehr leid. Das ist nicht despektierlich gemeint, aber ich habe mit Live-Ticker in der Kirche gesessen.
Die sollen froh sein, dass du nicht den Livestream mit Ton anhattest.
Können sie wirklich froh drüber sein. War auf jeden Fall sehr frustrierend. Aber ja,
ich.
Bodenlos, nee, das regelt das irgendwie anders. Furchtbar, dass die ganze Konferenz unser Spiel nicht richtig sehen können, immer nur so Fetzen mitbekommen, da kann ich nicht
das
weiterempfehlen.
Das wichtigste Spiel an diesem Wochenende hast du ja gesehen, nämlich das von Werder Bremen.
Ach, ich hasse es, dass das hier geleakt wird. Ja, ich habe euer Spiel gesehen, unsers nicht. Unser ist nicht ganz
zumindest. Ich würde sagen, du bist offiziell übergelaufen.
Nein,
ins
gar
grün-weiße Revier.
Nee. Oh, das ist zu viel. Nee, das kann ich nicht handeln.
Ich habe mir einiges angeguckt. Ich habe mir das Werder-Spiel natürlich reingezogen am Freitagabend. Ich habe mir am Samstag die Konferenz gegeben. Das Topspiel, weiß ich nicht, ob ich es so nennen möchte, bei dem Ergebnis und dem Spielverlauf. Ich habe nicht viel mitbekommen. Das habe ich in einem Ticker verfolgt. Aber ich bin, was die Bundesliga angeht, ganz gut im Bilde dieses Wochenende. Das heißt, ich kann dich mitnehmen und ich nehme dich mit ins Weserstadion an einem Flutlichtfreitag. So nennt Sky das mittlerweile, wenn Buschi und Schmiese gemeinsam am Mike sitzen. Und ich schwöre dir, ich frage dich, was gibt es Schlimmeres?
Ja, dieses Abgekulte ist ja nicht unbedingt.
Ich hätte
es
so gern
Ding.
Ausgemacht, aber ich habe nicht zu Hause geguckt, sondern mit anderen Leuten und ich hatte nicht die Macht über die Fernbedienung und ich wollte nicht so kontrovers irgendwie mich einmischen. Das heißt, ich habe einfach das hingenommen, was angemacht wurde, nämlich die Soundebene mit Buschi und Schmiese, aber es war die Hölle, wirklich.
Direkt so richtig aggressiv sich total unbeliebt machen mit so und so sagen, mit, ja, können wir das ausmachen?
Gib mal die Fernbedienung.
Gar keinen Bock mehr. So, wie könnt ihr noch mit so einem Vorwurf verbunden, wie könnt ihr euch das geben? So richtig beliebt.
Ja, und obwohl das ja ein Spiel war, was mit 3 Punkten für Werder ausging, war mein TV-Highlight am Wochenende auf jeden Fall Horst Steffen im Sportstudio, als er gefragt wurde, ob er immer so gelassen ist oder auch mal laut wird. Und seine Antwort einfach war, sie hätten mal in Heidenheim dabei sein sollen in der Pause. Und da dachte ich mir so, wenn es angebracht gewesen wäre, dann da.
Es scheint ja auch irgendwie noch geklappt zu haben gegen Heidenheim. Muss ja irgendwas gesagt haben, was noch ein bisschen was gerettet hat, obwohl das Spiel so desaströs war.
Ja, das musste dringend sein. Genauso eine andere Sache, bevor es sportlich wird, nochmal kurz, hatte ich vorhin schon am Rande erwähnt, es gab ein wichtiges Banner zur Causa Boateng und dem FC Bayern in der Ostkurve, das würde ich gern kurz zitieren, da wurde getitelt, die eigenen Werte ignoriert, der Bastard wird hofiert, Mia Santeta-Schutz. Das fand ich nochmal eine gute Ergänzung zu dem, was auch die Schickeria und teilweise auch andere schon gezeigt haben. Und damit machen wir jetzt auch einen Haken hinter das Thema. Schauen wir ein bisschen aufs Sportliche, oder?
Exakt, aber ich liebe es, wie so diese poetische Ader oft aus den Fanlagern rauskommt.
Ich finde es auch so cute, wenn Leute reimen. Ich stell mir mal so einen Goethe vor, wie er in seinem kleinen Stüblein sitzt, an seinem kleinen Tischchen und dann sich einen Reim ausdenkt. Denkt mir so, ja, wir Menschen, wir sind schon manchmal echt cute.
Das stimmt, ein bisschen süß ist schon. Süß ist überhaupt nicht, dass ihr dieses Spiel noch gewonnen habt.
Ja, vor allem mit den Vorzeichen. Ich habe ein paar Statistiken gelesen vor dieser Partie, die mir echt mehr Angstbauchweh gemacht haben als sonst. Also Attest wegen Bauchschmerzen hätte ich mir locker holen können den Tag. Mein Hausarzt hätte nichts dagegen gesagt. Ich habe gelesen, dass Werder in der Bundesliga den höchsten XG-Against-Wert hat, also den Expected Goals, die du kassieren könntest. Und habe dann wirklich gedacht, bringe ich das hier mit rein, vor allem nach dem Ergebnis. Aber wir wollen auch mal mit was Positivem starten. Deswegen dachte ich, starten wir heute damit. Und vor der Partie war Werder auch das Team, das schon 16 Gegentore kassiert hat in der Saison. Das ist auch dabei geblieben. Zum Glück ist es keins mehr dazugekommen.
Gut für euer Torverhältnis.
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall sehr gut fürs Torverhältnis. Ähnliches hat ein Ex-Werderaner am Wochenende ja auch gemacht mit Leipzig. Ole Werner hat da ja auch mal 6+ quasi addiert zum Torverhältnis. Das war auch bitter nötig nach dem Auftaktspiel gegen Bayern, würde ich sagen.
Ja, war ein bisschen der Ausgleich. Gönnen tun wir es ihm natürlich überhaupt nicht.
Nee, vor allem, weil ich ja vorhabe, mir das Spiel in Leipzig von Werder persönlich anzutun und Ole zu begegnen. Da bin ich, weiß ich noch nicht, wie ich ihm begegne. Bin ich noch unschlüssig.
Ja, ob du ihm die Hand gibst oder ob du ihn einfach wegignorierst, so mal sehen, wenn er auf dich
zukommt. So ein Augenrollen ist gerade so top.
Und dann kommt er auf dich
one.
Zu und sagt, oh Lena, schön, dass du hier bist, ich habe mich so auf dich gefreut. Und dann gehst du einfach eiskalt an ihm vorbei.
Okay. kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Spiel und zum Sportlichen. Ob du es glaubst oder nicht, ich glaube, du glaubst es, weil es ist schon länger Thema. Es war wirklich kein einziger Außenverteidiger fit. Es standen einfach quasi 5 Innenverteidiger auf dem Platz für Werder.
Boah, euer Lazarett ist unglaublich. Also,
es ist belastend.
Ja, absolut. Ich will gar nicht wissen, wie man damit arbeiten muss. Horst Steffen auch irgendwo so Halbmagier.
Mhm. Und auch ein bisschen magisch für mich, dass Boniface tatsächlich in der Startelf stand und 85 Minuten gespielt hat und das nicht wirklich irgendwie so vorne ausruhend und wartend, ob irgendwas kommt. Der hat das Spiel mitgestaltet. Der Mann war wirklich eine Bank für diese Partie. In Minute 57 läuft er sogar bei einem Konter noch Berg ab.
Es
das fand ich wirklich wild.
Und
zwar
Wunder.
Defensiv. Eine Defensivaktion von Boniface. Im Postmatch-Interview hat er dann auf die Frage, ob er fit sei, weil das ja fraglich war, lange Zeit, geantwortet, was der Moderator denn glaubt, nachdem er jetzt 85 Minuten gespielt hat, ob er fit ist, und dann so gegrinst. Da musste ich schon kurz lachen.
Vielleicht hat er jetzt seine lustige Ader doch irgendwo gefunden und sie findet sich nicht nur in den...
ja, er sah auch aus, ja, als hätte er Spaß
in den Kommentaren von seinem Instagram wieder, die nie jemand versteht. Ich hatte gar keinen Spaß beim Gucken, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß, als Baumgart eingeblendet wurde die ganze Zeit. Das war in Ordnung für mich.
Oh, der hat es auch ganz gelassen zur Kenntnis genommen, wie das Spiel am Ende ausgegangen ist. Ich fand es wirklich... Ich weiß gar nicht, wie man das zusammenfassen soll. Also, es war schon auch als Fan schwierig zu gucken. Es ist so richtig Spaß, hatte ich jetzt irgendwie nicht.
Nee, auch also als neutral nicht, aber als nicht an einem Fanlager beteiligter Zuschauer, eher mit Argwohn in beide Richtungen, war ein komisches Spiel, war auch nicht besonders attraktiv, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn man wenn man das nicht mal hate-watchen kann, so wie ich das getan habe, mit der Aussicht, okay, entweder verliert ihr oder Baumgart, so dann wäre es, glaube ich, gar nichts gewesen für einen.
Nee, absolut. Deswegen habe ich auch noch einen Tipp für euch, den ich teilen würde. Wenn ihr solche Spiele seht und nicht Fan einer dieser beiden Vereine seid und irgendwie das moralische Bedürfnis zu befriedigen habt, dieses Spiel 90 Minuten komplett zu gucken, weil ihr glaubt, das sei eure Aufgabe, da reicht auch einfach Sportstudio Live, der ARD-Audio-Stream. Denn das war lange wirklich ein 0-0 vom Feinsten. Aber es gibt ja einen, der das nicht hinnehmen wollte, und das ist Marco Grüll. Bei dem muss ich mich dann, glaube ich, jetzt offiziell entschuldigen am Ende des Tages. Denn der schießt das Tor und hat auch im letzten Spiel ja schon mich Lügen gestraft, als ich lange im Spiel dachte, so der verlorenste Posten in dieser Startelf ist Marco Grüll. Aber das kann er gerne meinetwegen 72 Minuten sein, wenn er dann trotzdem den Siegtreffer macht.
Ja, das ist wieder dies, jetzt kann man nicht meckern. Wie hat er denn allgemein in dem Spiel auf dich gewirkt? Weil ich fand, er war nicht ganz so lost wie in dem Spiel.
Ich war
Spiel
sehr
davor.
Abgelenkt von anderen Situationen im Spiel. Ich habe wenig auf Marco Grüll geachtet, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe viel auf Boniface geachtet und mir angeguckt, was unsere Innenverteidigung inklusive Außenverteidigung ohne Außenverteidiger da fabriziert. Da gab es nämlich auch einiges zu gucken. Aber am Ende des Tages sitzt du jetzt hier und kannst sagen, 3 Spiele umgeschlagen, Baumgart einen reingedrückt. Und damit ist halt auch alles gesagt. Ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, ist, dass Baumgart versucht hat, am Ende Daniel Schlager die Schuld zu geben an dieser Situation. Und auch wenn ich da immer an vorderster Front dabei bin, den Schiri als Schuldigen zu nennen, diesmal nicht.
Nicht, wenn Baumgart das macht, nein.
Nee. Mit Baumgart mich gemein machen, mache ich sowieso nicht. Was ich auf jeden Fall mache, ist jetzt zu sagen, Mainz packen wir auch noch.
Ich fürchte, ich muss dir recht geben, auch wenn man wie wir diese Spiele gesehen hat, euer Aufschwung ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, so wie diese Siege entstanden sind, aber für Mainz wird's reichen. So, also da passiert ja absolut gar nichts mehr. So, okay, hatten jetzt auch ein bisschen Pech mit den Gegnern, ja, räume ich ein, aber glaube ich
ja,
nicht.
Ja, und auch gegen Stuttgart, der Treffer, der erzielt wurde, waren 11 Meter. musst du halt auch erstmal rausholen, den Elfmeter. Bedeutet ja, dass du im gegnerischen 16er zumindest stattgefunden hast in der Partie. Aber, und das muss man auch zur Wahrheit sagen, Schiedsrichter der Partie war Felix Zweier.
Fair. Aber ich meine, wenn es bei uns mit unserem Chancentod vorne reicht für ein 4:0, so, ich glaube dann, leider kriegt ihr das da auch hin.
Ja, auf nach Mainz. Ich fahre zwar nicht mit, aber ich sitze vorm TV und ich hoffe auf ein 2:0.
3:1.
Fair. Bei eurem Spiel am Wochenende gegen Wolfsburg, was ich mir in der Konferenz angetan habe, das hat auch schon gereicht, es war genug HSV für ein Wochenende für mich. Einzelspiel war da nicht drin. Da habe ich endlich mal nicht gegen euch getippt und dann schafft ihr nicht mal ein Unentschieden. Es war wirklich alles auf dem Silbertablett serviert, diesen Ausgleichstreffer noch zu erzielen, aber ihr habt es nicht geschissen bekommen und ich möchte von dir persönlich anhand der Highlights, weil du es ja nicht gucken konntest, jetzt erklärt bekommen, warum.
Ja, Leute,
wo sind meine Kicktipp-Punkte?
Also die erstmal haben wir das doch schon geklärt gehabt. Wenn du gegen uns tippst, dann ist das so ein Ansporn. Und wenn du für uns tippst, dann reicht das nie. So, also du selber schuld.
Das
finde ich
absolut nervig.
So. Nee, und jetzt die Rekonstruktion findet statt aufgrund von, ich habe heimlich auf dem Handy den Live-Ticker angehabt, ich habe heimlich das Spiel angehabt und ich habe mir die Highlights angesehen. Also seht es mir nach, wenn ich nicht ganz so im Bilde war. Ich musste anderweitig mit Matcher und Coda den Bibelkreis bedienen.
Oh Gott.
das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Ist gar nicht so gemeint, wie es immer klingt. Sollen die machen, was sie wollen, so, aber wenn ihr uns hört, ihr kennt unsere Meinung dazu. So ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Ja, Bibelkreis statt Bundesliga bei Marie an diesem Wochenende.
Ich möchte Lorbeeren, die ich nicht haben wollte, einräumen. Weil alle, die jetzt anfangen, an Königsdörfer zu zweifeln, Startelf. Wo wart
war
ihr?
Erste.
Ich war von Anfang an, Lena kann es bezeugen, ihr könnt es bezeugen, ihr wart alle dabei. Ich war von Anfang an dabei zu sagen, dieser Mann so ist in der ersten Liga nicht startelfreif. Für die letzte halbe Stunde gerne. Bringt ihn rein, lasst ihn sich seine Waffeln verdienen. Alles gut. Aber für die Startelf? Nein. Und jetzt, wo er den Elfer verschießt, wo ich mir schon beim Antreten dachte, warum überhaupt? Er hat die schlechteste Bilanz davon, 2 Stück verschossen und dann kommt er da mit einem Ego ran, weil er endlich seinen ersten Bundesliga-Treffer möchte und verschießt noch den dritten. Das war so klar, dass das passieren wird. Das ist so frech, dass er den machen durfte. Also, weiß ich nicht, warum man da nicht einen Muheim oder sonst wen hat antreten lassen. Das hat mich so auf die Palme gebracht und es war ja nicht nur diese eine Aktion. So, wir haben das ganze Spiel über, also waren wir so überlegen, du musst dir nur mal die X-Goals angucken. Das ist so frech einfach.
Es hat auch gereicht in der Konferenz, wenn so alle Viertelstunde mal rübergeschaltet worden ist und der Kommentator so meinte so, ja, also eigentlich müsste hier in jeder Sekunde der Treffer für den HSV fallen und ich dachte immer, ich rufe gleich, aber irgendwie klappt es hier nicht.
Nein, überhaupt nicht. Die Expected Goals sind 2,77 für uns zu 0,37 für Wolfsburg. So, jede
laut Bundesliga.de oder?
Laut Kicker.
Ah, okay.
So, 27:6 Torschüsse, wieder laut Kicker, vielleicht variiert es von Seite zu Seite, aber so oder so, jede einzelne Scheißstatistik spricht so extrem für uns, dass ich fast schon froh bin, dass ich das Spiel nur fetzenweise genießen konnte, weil das ja so extrem frustrierend sein muss, dass du Chance über Chance, Offensivaktion über Offensivaktion hast und niemand, der es hinbekommt, mal wirklich zu vollstrecken. Und da sind wir wieder bei Thema Königsdörfer, dass er für diese Art von Spiel nicht der Richtige ist. Weil ich meine mich zu erinnern, dass ich ihn schon mal so eingeordnet hätte hier im Podcast, dass er eher einer ist, der mitgestalterisch arbeitet, statt dieses klassische Mittelstürmer-Ding zu verkörpern. Ich halte mal den Fuß oder die Birne rein und kassiere die Vorlage.
Aber dann verstehe ich dieses Zusammenspiel halt nicht, weil in jeder Situation, in der die Konferenz zum HSV-Spiel gewechselt ist, hast du lange hohe Bälle gesehen in den 16er. Und viele Flanken, von denen ich dachte, wenn da jetzt ein Glatzel steht, sehe das anders aus.
Eben. Und ich weiß es nicht, was da das. Also, es ist mir nicht erklärlich. Es müssen ja irgendwelche privaten Zerwürfnisse sein. Weil
Weiß
spielerisch,
ich nicht, ob
da
das
ich
jetzt zu weit geht.
aber es muss ja
Verschwörungstheorien.
okay, aber zumindest muss es irgendetwas sein, was nicht rein mit dem Spielerischen zu tun haben kann. Weil dann checke ich
Vielleicht
nicht, warum
könnte
man ihm nicht die
man.
Chance gibt.
Ja, wir müssen ja dann betrachten, was im Training passiert und was Polzin da von Glatzel wahrnimmt. Und vielleicht ist einfach diese Situation, dass er jetzt schon so lange nicht mehr die Nummer 1 da vorne ist oder Startelfspieler, für ihn mental so herausfordernd, dass er im Training einfach nicht mehr 100% gibt. Und wer im Training nicht 100% gibt, den stellst du halt nicht auf.
Ja, verständlich, aber dass es nicht mal für den Kader reicht. Ich weiß nicht,
Das ist wild.
ich habe so viel Fragezeichen im Kopf. Warum ernennst du Paulsen zum Kapitän und dann probierst
Der
du es nicht mal mit
B-Legende.
ihm? Ja, aber dann, dann lass doch ihn wenigstens mal starten und probier es andersherum raus und lass nicht Paulsen erst in der, wann ist er gekommen, 64. oder so. Also, oh.
Ja, ich glaube einfach, dass auch die Aufstiegssaison keine für Experimente ist. Und ich glaube, das ist das, was das Ganze vielleicht dann so ein bisschen hemmt am Ende. Dass halt sowohl Polzin als auch die anderen Verantwortlichen da im Verein nicht so sehr bereit sind, ein Risiko zu gehen. Auch wenn an dieser Stelle, wo wir jetzt angekommen sind, jetzt wo auch alle anderen in deinen kleinen Rant mit einsteigen in Richtung Königsdörfer Startelf, dass einfach der Punkt gekommen ist, wo das Risiko geringer ist, als die Tatsache einfach so weiterzumachen als Risiko.
Eben, wir haben jetzt das vierte oder fünfte Spiel, wo ich quasi genau das gleiche labere. Das.
Ja, ich finde es auch ein bisschen langweilig.
Ja, und vor allem, wenn
Spaß.
es mir auffällt, guck mal, mir, so dann muss es denen ja schon längst aufgefallen
It's
sein.
time.
Ich finde es ein bisschen kurios, dass wir unsere Problemzone nach dem Aufstieg komplett einmal getauscht haben. Also in Liga 2 habe ich oft die Verteidigung kritisiert und das ist halt einfach so ein Netz mit riesigen Löchern hinten drin ist, wo jeder mal darf. Jetzt würde ich es fast tauschen, weil das, was mir im Nachhinein, was ich im Spiel gesehen habe, gefallen hat, war, dass wir, wenn wir faktisch aus der Dreierkette die Fünferkette machen, die es in Bewegung ja ist, drei Innenverteidiger haben mit Capaldo, Vuskovic und Elfadli, dass die mega das Aufbauspiel haben und wirklich sehr aktiv andribbeln, gute Anschlussaktionen haben und besonders im Zusammenspiel mit Lokonga super funktionieren. Also die Chancen, die herausgearbeitet werden von hinten, Premium, super. Und das, was vorne draus gemacht wird, Arsch, gar nicht vorhanden.
Idee gut, Umsetzung 6.
Exakt. Und das ist halt super frustrierend, weil ich sag mal so, diese Spiele gegen RB, da hat man im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass es so knapp und frustrierend wird und dass man dort noch eine Chance auf Punkte hatte. Aber gegen Wolfsburg, das sind dann die Spiele, die einen am Ende in Arsch beißen, weil es dort am letzten bisschen gescheitert hat, weil man mit den Punkten am Ende gerechnet hat. Und da muss jetzt was passieren. Also stellt euch bitte vor, bei dem Spiel jetzt am Sonntag gegen Köln, wenn die Startelf eine Stunde vorher,
Ciao.
14:30, wenn die verkündet wird und Königsdörfer dort steht, dann hört ihr aber durch ganz Deutschland den Schrei von Hamburg aus. Dann hört ihr mich in eurem Ohr, wie ich am Austicken bin. Gut,
Soll
haben
ich
wir
dir
das
was
geklärt.
sagen? Ich glaube, egal ob Königsdörfer in dieser Startelf steht, ich tippe auf Köln.
Das war mir klar und so wie die Form aktuell ist, würde ich es wahrscheinlich auch tun, auch wenn Kölns Aufschwung ein bisschen gedämpft wurde. Die sind auch angekommen in der Bundesliga, aber die hatten halt den viel besseren Start. Deswegen kann ich verstehen, wenn man nicht Hamburger ist, dass man da auf Köln geht. Ich glaube, es wird derbe ätzend auswärts.
Ich glaube, es wird ein cooles Spiel, ehrlich gesagt. Also, wenn ich mir den Bundesligaspieltag so angucke, was so bevorsteht, dann ist das eins der Spiele, auf das ich Bock habe. Auch weil die Paarung einfach mal wieder cool klingt, weißt du, wenn du jahrelang da sitzt und dir sowas wie Hoffenheim Wolfsburg geben musst, dann ist der HSV gegen Köln einfach eine Nummer.
Boah, okay, warte, ich will einmal kurz den Tipp raushauen, weil dazu habe ich noch eine Anekdote. Ich sag ganz knapp, wir machen 1, 1-0, 85. Richtig ekelhaft, voll unverdient. So.
Ich sag 3-1 Köln.
Ekelhaft. Noch schlimmer. Aber ich wollte zu dieser Partie mit Wolfsburg-Hoffenheim, was übrigens wahrscheinlich 30 Mal
Übrigens,
die Saison stattfindet.
ja, bevor du darauf eingehst, ich habe das als Beispiel genommen, während ich den Spielplan geöffnet habe und noch nicht wusste, dass das wirklich das andere Sonntagsspiel ist. Just for the record.
Ich wollte dazu sagen, dass der Social Media Admin von Heidenheim im Vorfeld zu dem Spiel Heidenheim gegen Hoffenheim so ein richtig selbstironisches Video gepostet hat, wo so irgendwie stand mit, wo so einer im Hintergrund meinte, wen in jahrtausenderlanger Geschichte hat's jemals interessiert? Und ich fand es lustig, dass das der eigene Admin postet. So, also
das ist ja nicht Reflexion.
Safe, absolut. Aber es ist halt
sich
immer Hoffenheim.
Einfach auch mal dessen Bewusstsein.
Es ist egal, wer was darüber sagt, du weißt, Hoffenheim ist am Spiel beteiligt. Ist das Augsburg-Hoffenheim? Ist das Wolfsburg-Hoffenheim? Ist das Heidenheim-Hoffenheim?
Ja, die Paarungen dieser Art sind zumindest weniger geworden mit euch und dem 1. FC Köln zurück in der Liga. Aber bevor die Liga am Wochenende wieder weitergeht, haben wir ja unter der Woche noch einen Wettbewerb, den ich aus Werder-Perspektive einfach wegignoriere, zumindest wenn es um die Herren geht. Die Frauen sind ja noch am Start. Aber die zweite Runde des DFB-Pokals steht an und du musst natürlich auch da noch tippen. Und du hast Heidenheim schon angesprochen, das ist euer Gegner. Es geht Richtung Süden und ich weiß nicht, ob es an diesem DFB-Pokalspieltag überhaupt einen Underdog-Sieg geben kann, wenn ich mir die Partien so angucke.
Ja, ist schwierig. Ey, kurioserweise, alle drei Langweiler-Vereine, die wir gerade genannt haben, Wolfsburg, Heidenheim und Hoffenheim, dürfen gegen Nordclubs antreten. Also Hoffenheim gegen Pauli, Wolfsburg gegen Kiel und Heidenheim gegen
Zufall
uns.
Oder Chiffre?
Ja, fällt mir gerade so auf. Ja, die Partien sind auch irgendwie nicht das Wahre. Ich meine, nach der Auslosung hätten wir schon mal kurz drüber gesprochen. Aber ich sag dir, wie es ist. Ich weiß gar nicht, wie viel davon ich mir antun werde, außer unserem Spiel, zumal halt so etwas wie Frankfurt-Dortmund, was noch für mich interessant wäre, zeitgleich stattfindet. Also gucke ich das halt nicht.
Ja,
so.
Ich habe eine Partie im Auge aus Bochumer Verbundenheit, wo ich auch vielleicht den Underdog-Sieg sehe. Das ist die Partie von Bochum in Augsburg. Sandro Wagner aus dem DFB-Pokal raus. Das würde schon irgendwie schmecken, einfach als Gesamtbild dessen, dass sie das Wochenende davor 0-6 gegen Leipzig baden gegangen sind. Und es ist auch tatsächlich der einzige Sieg von der kleineren Mannschaft im Sinne Liga-Zugehörigkeit, den ich mir so richtig vorstellen kann. Denn du kannst ja nicht auf die Partie Hertha gegen Elversberg blicken und mir sagen, dass die Hertha der Favorit ist aktuell.
Nein, absolut nicht.
Auch wenn
aber das,
die Hertha der größere Club ist.
Aber das mit Bochum, ich würde dem gerne zustimmen und sympathiemäßig bin ich da auch auf jeden Fall auf Bochumer Seite, aber halt auch 17. Also es ist wirklich Pest
ja.
Gegen Cholera, weiß ich nicht. Ich hoffe, die mobilisieren dort Kräfte, die sie in der eigenen Liga nicht hinbekommen, aber
es ist auch mehr Glauben
ja.
Als Wissen, würde ich sagen.
Dann hoffen wir doch einfach mal, dass wir so Thema Liga-Zugehörigkeit und Co. vielleicht über ein paar Überraschungen berichten können. Bei unserem Duell ist es ja faktisch ein Bundesliga-Duell. Ich glaube.
Ja, ich sag dir ehrlich, Marie, ja. Im Sinne des Pokals und auch im Sinne des Thema Abstiegs in der ersten Liga, das müsst ihr ziehen. Sonst
ja.
Ist, also sonst schreibe ich euch ab.
Ja.
Dann schreibe ich Polzin ab.
Oha, okay, nein, machen wir. Kriegen wir hin.
Nein,
oh mein,
Spaß.
Was ist,
ich glaube, es ist auch ein bisschen vermessen, das so zu behaupten, nachdem Werder gegen Heidenheim wirklich erdrückt wurde in Phasen des Spiels und ich mich hier wirklich beschämend hinsetzen musste für die Aufnahme. Und auch um Horst Steffen zu zitieren, wenn es mal laut wird, dann in der Halbzeitpause in Heidenheim. Vielleicht gilt es bei euch ja auch.
Ich werde dir dann morgen um Punkt 17:30, wenn da die Aufstellung rauskommt, die Sprachnachricht schicken mit dem Schrei, wenn Königsdörfer dort steht.
Aber dann kannst du mir noch mal eine schicken, wenn es ins Elfmeterschießen geht und Königsdörfer verschießt, denn ich tippe, dass Heidenheim sich im Elfmeterschießen durchsetzt.
Ach du Scheiße, Mann, warum tust du mir das an?
Worst case Szenario.
Es wird gar nicht besser, nein. Wir machen das. 3-2 für uns, reguläre Spielzeit. Nix mit danach.
Okay, ich bin gespannt. Wir gucken ein bisschen rein beim DFB-Pokal, sprechen dann nächste Folge drüber. Es gibt keine Sonderfolge dazu, es geht ja nur um den HSV. Das heißt, ihr müsst warten, bis der reguläre Bundesligaspieltag gelaufen ist und wir hier ein bisschen mehr zu besprechen haben.
Ja, ihr kriegt dann natürlich doch doppelte Packung HSV von uns, wichtig und richtig.
Ja, Werder-Fans, ihr müsst stark sein, nächste Folge.
Na,
es sei denn, der HSV fliegt raus, dann wird es natürlich lustig hier.
Ja, dann freut euch drauf. So, aber wehe, es ist im Elfmeterschießen und wehe, Königsdörfer verschießt dann Lena Halloween technisch wirklich Hexe hier. Nee.
Ja, gruselt euch schön und wir gruseln gemeinsam am nächsten Wochenende. Das liegt aber dann noch an den Ergebnissen.
Bestimmt. Dann in diesem Sinne schönes Halloween und tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.